Tacheles, die israelisch-deutsche Sendung auf der 95,8 bei Radio Z. Informationen, Diskussionen, Hintergründe. Tacheles ist ein Projekt von Medana, dem Institut für Medien und Projektarbeit. Tacheles, jeden zweiten Donnerstag im Monat von 18 bis 19 Uhr. Eine Ära geht zu Ende. Nach über 8 Jahren wird Tacheles seine Sendung jetzt leider einstellen. In unserer heutigen letzten Sendung gibt es einen Rückblick. Das israelisch-deutsche Magazin Tacheles wurde im Frühjahr 2000 gegründet. Die Idee war bei einer Bildungsreise nach Israel entstanden. Bei zahlreichen Diskussionen stellten die TeilnehmerInnen fest, dass wenig Informations- und Meinungsaustausch über politische Entwicklungen und Debatten unter linken AktivistInnen in Israel und der Bundesrepublik existierte. Das sollte sich ändern, und so wurde ein Konzept für eine Radiosendung entwickelt. In den ersten Jahren wurde Tacheles von RedakteurInnen in Nürnberg und in Jerusalem gemeinsam gestaltet. Im Vordergrund standen die Auseinandersetzungen mit dem Nahostkonflikt und das Verhältnis von Deutschland und Israel. Leider konnten dann die israelischen MitarbeiterInnen aus persönlichen und beruflichen Gründen keine Sendungen mehr produzieren. Der Schwerpunkt von Tacheles verlagerte sich mehr auf die Berichterstattung über jüdisches Leben in der Bundesrepublik und das Thema Antisemitismus. Unser israelischer Redakteur Dror Etkes blieb Tacheles allerdings weiterhin als häufiger Interviewpartner erhalten. Außerdem gingen bei Tacheles zwei Sendereihen über Äther: Jüdische Geschichte und Kultur in Nürnberg und Frauen in der Geschichte und heute, jüdische Frauen in Deutschland, Frauen in Israel und Palästina. Des Weiteren wurden zwei Sendungen von Tacheles mit Hörfunkpreisen der Metropolregion ausgezeichnet. In der folgenden Stunde werdet ihr Ausschnitte aus den Highlights von 8 Jahren Tacheles hören und damit gewissermaßen einen Überblick über Geschehnisse dieser Zeit im Spiegel von Tacheles. Und nicht zuletzt natürlich auch einen Rückblick auf 8 Jahre Radioproduktion, auf brisante Themen und höchst umstrittene Stoffe. Tacheles im August 2000. Die Friedensverhandlungen von Camp David waren Thema der Sendung. Zu Wort kamen Dror Etkes, unser Tacheles-Redakteur in Jerusalem, Somaya Farad Nasser, Leiterin des palästinensischen Frauenzentrums in Ostjerusalem, Peres Kidron, Schriftsteller und Friedensaktivist. Los geht es mit Dror Etkes.
Dieser Friedensprozess zwischen Israel und die Palästinenser, zwischen die Juden und die Araber hier in Palästina, Israel, ist ein langer Prozess. Er hat über 10 Jahre angefangen mit geheimnisvollen Diskussionen und Gesprächen zwischen verschiedenen Leuten von israelischer Links und manche Aktivisten in der OLP damals. Und dann wieder 90 in Madrid-Konferenz, dann wieder in Oslo in 93. Diese Art von Konflikte werden nicht in einem Mal gelöst. Und das dauert lang, bis das eigentlich die Menschen in beide Seiten reif sind, die Kompromisse zu machen und zu finden. Und zwar beide Seiten müssen jetzt ein paar sehr schmerzvolle Kompromisse machen. Die Israelis, die offensichtlich mehr Karten zurzeit halten als die stärkere Partei in diesem Konflikt, müssen einfach anfangen zu realisieren, dass Frieden mit den Palästinensern und gleichzeitig mit der israelischen Gesellschaft selbst, in der israelischen Gesellschaft selbst, wird wahrscheinlich nicht möglich. Die israelische Publikum muss sich entscheiden, ob er Frieden mit den Siedlern, mit den Rechten, mit dem Extremrecht haben will oder Frieden mit der arabischen Welt hier in den Nahost. Beide Sachen werden wahrscheinlich nicht möglich.
Im Juli dieses Jahres trafen sich im US-amerikanischen Camp David der israelische Ministerpräsident Barak und der palästinensische Präsident Arafat zu Verhandlungen. Vermittelt wurde von der US-Regierung. Auch wenn die Gespräche Ende Juli ohne konkrete Ergebnisse abgebrochen wurden und offiziell als gescheitert gelten, so wurden in Camp David immerhin Probleme diskutiert, die bisher als Tabu gegolten hatten. Dror Etkes, Sumaya Fahad Nasser und Peres Kidron zur Frage, ob Camp David als Erfolg oder als Misserfolg zu werten ist.
Camp David war ein Misserfolg. Wir haben große Hoffnungen gehabt. Wir haben erwartet, dass etwas rauskommt. Wir haben feststellen müssen, dass die Lücken immer tiefer werden, immer schwerer werden. Und gerade die ganz schweren Themen sind im Wege geblieben.
In Camp David, wir sehen das erste Mal, dass auf dem Tisch, auf dem israelischen Tisch, ja, und ich rede jetzt von der israelischen Perspektive, wurden manche Fragen gestellt. Das erste Mal, wie zum Beispiel das Recht zum Rückkehr, die palästinensischen Flüchtlinge, die in 48 und 67 teilweise, aber die meisten 48 ihre Häuser und Länder verloren haben, ob sie das Recht haben, zurück zu ihren Dörfern und Städten zu kehren oder nicht. Und wenn nicht, dann was sollten sie davor bekommen?
Das hängt davon ab, wo man, wie man das betrachtet in der Friedensbewegung. Kurzfristig war es kein Erfolg, weil die Seiten zu keinem Verständnis gekommen sind. Längerfrist muss man auch betrachten, das war für die israelische Bevölkerung auch ein neues Erlebnis, diese Fragen zu betrachten.
Die Tacheles-Sendung im Dezember 2000 stand ganz im Zeichen der Israel-Reise der Tacheles-Redaktion, die im November stattfand.
Die Redaktionen in Jerusalem und Nürnberg waren in Israel unterwegs. Eindrücke und Analysen. Interviews mit Friedens- und Menschenrechtsorganisationen, mit feministischen Gruppen und Aktivisten der arabischen Minderheit.
It's a demonstration that's firstly a direct response to what's going on now, but it's also a continuing protest.
Und das versuchen wir, diese jungen Leute mitzugeben. Keiner hat 100% die Wahrheit. Es gibt immer verschiedene Perspektiven, die man kennen sollte, bevor man einen Überblick macht. Man muss kennen, bevor man entscheidet.
In so einer sehr grauen Situation, wo es Nuancen gibt, wo es Schattierungen gibt, ist es für eine politische Bewegung sehr schwer zu handeln.
So it is a Jewish decision that has to be made. That Israel is not only a state for the Jews, it's a state for all of its citizens.
Ich kann ja mit aller Vehemenz Israel kritisch sein, aber wenn ich die anti-israelische Kritik aus Deutschland höre, was dem Jupiter gestattet ist, ist dem Ochsen noch lange nicht gestattet.
Im Juli 2001 beschäftigte sich Tacheles mit der Entschädigungsdebatte und der Gründung des Stiftungsfonds zur Entschädigung der ehemaligen NS-ZwangsarbeiterInnen. In der ersten Folge der Sendung zur Entschädigungsdebatte kamen vor allem Aktivisten, Aktivistinnen des Auschwitz-Komitees und Überlebende und Beteiligte an den Verhandlungen zu Wort.
Zu dem Entschädigungsfonds für Zwangsarbeiter möchte ich Folgendes sagen. Das ewige Hin und Her, das Feilschen um die Entschädigung, die Verzögerungen, das Zögern vieler Konzerne, die an den Zwangsarbeitern enorm verdienten und sich nicht an der Stiftung beteiligen wollen, die Forderungen auf deutscher Seite, dass nach der Zahlung als Entschädigung für Zwangsarbeiter keinerlei Ansprüche mehr an sie für irgendwelche Wiedergutmachungsansprüche geltend gemacht werden können, ist zutiefst beschämend. Wir ehemalige Zwangsarbeiter fühlen uns zutiefst verletzt und gedemütigt. Damals zögerten die vielen Konzerne nicht, Sklaven aus uns zu machen. Sie erzielten durch uns und vielen von uns durch Sklavenarbeit bis in den Tod enorme Gewinne. Was sie uns angetan haben, kann man mit Geld nicht wiedergutmachen. Aber man könnte den armen Menschen, die fast alle unter einem Existenzminimum leben müssen, ihre letzten Lebenstage etwas angenehmer gestalten.
Soweit Esther Bejarano. Sie überlebte als Jüdin die Verfolgung und Gefangenschaft des Naziregimes. Esther Bejarano musste im KZ Auschwitz-Birkenau im Mädchenorchester spielen. Heute tritt sie als Musikerin auf.
Deutsche Unternehmen waren in das NS-Regime und damit auch in das von ihm ausgelöste Unrecht eingebunden. Dabei gingen nationalsozialistische Verfolgung und Zwangsarbeit vom NS-Staat aus. Rechtsansprüche gegen deutsche Unternehmen im Hinblick auf Zwangsarbeit und Verfolgung während der NS-Zeit bestehen nicht. So heißt es in der Präambel der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft.
Und jetzt kommt, wie angekündigt, Kurt Goldstein.
Da muss ich sagen, dass also die Art und Weise, wie die Herren der deutschen Industrie sich an diesem Tisch benommen haben, die ist eigentlich eines anständigen Zeitbürgers unserer Zeit unwürdig. Hier ist eben gesagt, von dem Feilschen geredet worden. Das Feilschen haben aber nicht die Rechtsanwälte gemacht. Das Feilschen ist von der deutschen Industrie, die ja geradezu auf diesen Betrag von 5 Milliarden hingeprügelt worden ist. Und als dann also die 5 Milliarden versprochen waren, da kam dann dieser Zeitpunkt, wo man sagen musste, wo auch klar war, wenn man irgendetwas erreichen will, dann muss man versuchen, jetzt diesen Topf zu nützen, um den Menschen, um diesen etwas mehr als 1 Million Zwangsarbeiter, die noch leben, diese paar Mark Almosen zukommen zu lassen.
Jener von Kurt Goldstein erwähnte Noach Pflug wurde im polnischen Lodz geboren und erlebte als 14-Jähriger den Einmarsch der Nazis. Er war in verschiedenen KZs inhaftiert, musste am Todesmarsch teilnehmen und erlebte dann am 5. Mai im KZ Ibbensee die Befreiung durch die amerikanischen Truppen. Jetzt hat Pflug an den Verhandlungen der Claims Conference mit der deutschen Regierung teilgenommen.
Ich persönlich war Zwangs- und Sklavenarbeiter 5 Jahre fast. Und das ist 2000 Tage. Wenn man das umrechnet, das ist 7 Mark pro Tag. Also das ist keine, überhaupt kann man mit Geld den Holocaust und die Shoah nicht entschädigen. Auch ist es schwer, dass diese Entschädigung kommt nach 55 Jahren, wenn ungefähr 2/3 von diesen, die überlebt haben, sind nicht mehr am Leben. Aber ich habe gesagt, es ist besser spät als überall nicht. Und deswegen haben wir diesen Vertrag unterzeichnet.
Thank you.
August 2002. Die israelische Friedensorganisation Gush Shalom hatte eine Briefaktion an israelische Offiziere gestartet. Dabei ging es um den Aufruf, sich nicht an Kriegsverbrechen zu beteiligen und um die strafrechtliche Verfolgung. Dazu Uri Avneri von Gush Shalom.
Wir haben an 15 höhere Offiziere einen Warnungsbrief geschrieben, in dem wir sie davor warnen, dass ihre Aktionen als Kriegsverbrechen angesehen werden können und dass sie daher befürchten müssen, in der Zukunft von israelischen Gerichten oder von einem internationalen Gericht sich rechtfertigen zu müssen.
Die eine Seite ist, dass Staaten, Regierungen, oppositionellen Organisationen und insbesondere in Kriegszeiten natürlich besonders repressiv begegnen bzw. Kritik hier nicht gern sehen. Die andere Seite ist jedoch vielleicht der internationale Kontext. Es gibt ja zum einen immer wieder großes Interesse daran, wenn gerade Israelis als Kriegsverbrecher nach Den Haag überstellt werden sollen bzw. da eine Verurteilung stattfinden soll, solche Forderungen laufen oder eben jetzt in Israel dem Militär Kriegsverbrechen vorgeworfen werden, besteht für so eine Aktion wie eben diese Briefverschickung von Gush Shalom nicht auch die Gefahr, dass das funktionalisiert wird?
Wir sind besorgt über unseren Staat Israels. Wir üben Kritik als israelische Patrioten, üben wir Kritik an das, was wir glauben, kritisiert werden muss in unserem Staat. Was international passiert, ist für uns nur eine Sache, die uns nebensächlich angeht. In jedem Krieg passieren Dinge, die ungesetzlich sind. Die Franzosen in Algerien haben schreckliche Gräueltaten begangen. Die Amerikaner in Vietnam, andere Staaten in vielen anderen Ländern, indem sie gegen die Freiheitskämpfe der einheimischen Völker gekämpft haben. Wir wollen, dass unser Krieg beendet wird mit einem Frieden mit den Palästinensern. Wir sind eine Friedensbewegung. Und wir wollen, dass bis das passiert, nicht Taten begangen werden, die so einen Frieden unmöglich machen. Das ist unsere Pflicht als Israelis. Wir betrachten es als unsere patriotische Pflicht. Was den Antisemitismus angeht, Antisemitismus ist eine Geisteskrankheit, die eigentlich mit dem, was bei uns passiert, überhaupt nichts zu tun hat. Wir sind Israelis, unser Krieg ist ein israelischer Krieg, ist ein Krieg zwischen Israelis und Palästinensern. Wenn Antisemiten das benutzen, kann ich das nur bedauern, aber das geht uns im Grunde gar nicht an.
Schreiben Sie das Wort Tacheles und stellen Sie in Ihrem Computer die Schriftform Windings ein.
Die Sendung findet am 8.11.2001 statt. Bilden Sie aus dem Datum die Quersumme. Die 13 verheißt Unheil.
Bloß weil du nicht paranoid bist, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht hinter dir her sind.
Tacheles, am Donnerstag, den 8. November von 19 bis 20 Uhr.
Und ich denke, als erstes sind diese Art von Verschwörungstheorien haben Reflexcharakter. Ich selbst habe das damals in Syrien miterlebt, wo ich am 12. September war und wo unabhängig voneinander mir Taxifahrer und Leute auf der Straße sofort, ohne besonders viel Informationen zu haben, erklärt haben, dass das eine weitere zionistische Verschwörung sei und dass die Israelis schuld oder beziehungsweise die Israelis hinter diesem Anschlag stecken würden, damit jetzt endlich Israel die Palästinenser fertig machen könnte und Rückendeckung seitens der USA erhalten würde. Also ich denke, auf der einen Seite werden von Verschwörungstheoretikern oder Antisemiten derartige Ereignisse sofort in ein pathisches Weltbild eingefügt.
Man kann das nicht so lokalisieren, dass man sagen könnte, die und die Gruppen an der äußersten Rechten vertreten sowas und die Mehrheitsgesellschaft hat damit nichts zu tun. Selbst die Verschwörungsmythen, also der verrückteste Bereich der Verrücktheit namens Antisemitismus, reicht bis weit in die Mitte der Gesellschaft hinein. Das muss man erstmal feststellen. Also man findet so antisemitisch grundierte Verschwörungskonzeptionen, die sich gerade auf die Finanzmärkte beziehen, selbst in als solide geltenden Börseninformationsdiensten.
Der universale Mensch, der internationale Mensch, der Kosmopolit, der keine Heimat hat, ist er wahrscheinlich überall. Und hat überall seine Sitze und kann von dort die Drähte ziehen. Das ist das Bild, das entsteht. Und in der modernen Zeit, wo Kapitalismus gegen Sozialismus kämpfen, ist dieser Drahtzieher sowohl im Sozialismus als auch im Kapitalismus. Das erklärt alle Sorten von Übel, die es in der Welt gibt. Das ist das Bild, das die Nazis sehr stark instrumentalisiert haben.
Es hat ja auch immer wieder Verschwörungen gegeben. Es ist ja nicht so, dass man einfach sagen kann, jede Vorstellung, jedes Argument, was sich auf Verschwörungen bezieht, ist völlig absurd. Also ich glaube, mit der Vorstellung, mit der Kategorie, mit diesen Kategorien kommt man der Sache nicht bei. Sondern es ist wirklich ein Diskurs zwischen logischen, eine Auseinandersetzung zwischen logisch formulierten Vorstellungen. Der Verschwörungstheoretiker, der uns alarmiert, will uns ja aufklären. Aufklärung und Verschwörungsdenken sind kein Widerspruch. Das ist das, was die Sache schwierig macht.
Verschwörungen sind eingängige Geschichten von Komplotten, die alles erklären können und die den Vorteil haben, dass alles in sie integriert werden kann. Insbesondere ist es Verschwörungstheorien immanent, dass sie sich gegen jeden Versuch, sie zu widerlegen, völlig resistent zeigen. Seit den Anschlägen vom 11. September haben Verschwörungstheorien einmal mehr Hochkonjunktur. Sie bieten anders als komplexe politische Analysen einfache Erklärungen an. Viele dieser Theorien wurden und werden über das Internet verbreitet. Auch wenn das weltweite Computernetz häufig selbst Anlass zu wildesten Verschwörungstheorien bietet, so ist es gleichzeitig auch die schnellste und billigste Möglichkeit, Meldungen aller Art ohne jede Prüfung in die Welt zu bringen.
Ein wichtiges Thema von Tacheles war immer wieder auch die Dokumentation der Erfahrungen und Schicksale von Zeitzeuginnen des Nationalsozialismus. Zum Beispiel Eva Rössner und die Geschichte einer ganz normalen Nürnberger Arbeiterfamilie.
Es ist die allgemeine Geschichte einer, sagen wir mal, stinknormalen Nürnberger Arbeiterfamilie, die in das Räderwerk des Nationalsozialismus gekommen ist, weil die eine Hälfte der Familie bei der SPD organisiert waren und der andere Teil der Familie war bei den Kommunisten. Das war ja die Kondensierung der Grundlagen für die Verfolgung. Und dann doch die jüdische Familie der Großeltern.
Zu den Eltern meines Vaters, der aus einer jüdischen Kaufmannsfamilie stammt, hatten wir immer gutes Verhältnis und auch danach, die standen natürlich der ganzen Entwicklung, standen sie völlig fassungslos gegenüber, vor allen Dingen, weil ja dann auch die ersten Schmähungen und Verunglimpfungen der Juden passiert sind.
In der Reichspogromnacht vom 9. November 1938 wurde auch die Wohnung der Jakobs verwüstet und dann arisiert.
Ja, ich hab die Wohnungen gesehen. Die Wohnung war ein einziger Trümmerhaufen. Großeltern sind dann alle zusammen, die ganzen Nürnberger Juden sind ja dann zusammengefasst worden und die sind dann in die Theodorstraße gezogen. In der Wohnung waren dann, glaube ich, 6 oder 7 Familien untergebracht, ne? In jedem Zimmer eine. Wir haben es dort besucht.
Max und Resi Jakob gehörten 1942 zu den insgesamt 1559 Nürnberger Jüdinnen und Juden, die nach Polen deportiert und in den Vernichtungslagern ermordet wurden. Anlässlich der Verlegung von sogenannten Stolpersteinen auch in Nürnberg beschäftigte sich Tacheles im Juni 2004 im Rahmen der Sendereihe Jüdische Geschichte und Kultur in Nürnberg mit diesem Thema. Dabei wurden auch die heftigen Debatten um die Stolpersteine problematisiert. Die Sendung zu den Stolpersteinen wurde mit einem Preis der Medienbetriebsgesellschaft ausgezeichnet.
Sind Steine, die in den Gehweg eingelassen werden und an Menschen erinnern, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Initiiert und durchgeführt wird das Projekt Stolpersteine von dem Künstler Günther Demnig, der 1995 in Köln die ersten Steine Probe verlegte. Die Idee entstand, als Demnig im Jahr 1993 ebenfalls in Köln eine Messingschriftspur zur Erinnerung an 1000 Roma und Sinti anbrachte, die im Mai 1940 deportiert wurden. Bei diesem Anlass sagte eine Zeitzeugin, Zitat, hier bei uns haben doch nie Zigeuner gewohnt. Mit den Stolpersteinen sollen Erinnerungsarbeit im öffentlichen Raum stattfinden und Denkanstöße gegeben werden. Auch in Nürnberg wurden nach längerer Anlaufphase jetzt die ersten 33 Steine verlegt. Wie es dazu kam, das erklärt Tommy Barth, einer der Initiatoren des Stolpersteinprojekts in Nürnberg.
Mein Partner Hubert Rottner-Defit und ich, wir haben uns ziemlich intensiv mit dem Thema Hopfenmarkt in Nürnberg beschäftigt. Der Hopfenmarkt ist immer noch Welthandel in Nürnberg, einer der wenigen Bereiche, wo wir führend sind. Und der Hopfenhandel war früher bis 1933 in jüdischer Hand. Das sogenannte Hopfen-Judenviertel rund um die Hochstraße, wo wir beide unseren Lebensschwerpunkt hatten, hat uns dann beschäftigt und wir haben entdeckt, dass allein in der Reichskristallnacht in der Hochstraße 9 Menschen umgebracht worden sind. Dann sind wir auf das Projekt von dem Gunter Demnig gestoßen, über einen Artikel in der Rundschau der Deutschen Bahn auf einer Fahrt nach München und haben den Künstler, der damals noch mehr Zeit hatte als jetzt, angerufen, ihn zu einem Termin nach Nürnberg eingeladen im letzten Jahr im Januar und haben beschlossen, dass wir dieses Projekt von ihm auch in Nürnberg durchführen werden.
Die Stolpersteine sollen kleine Erinnerungsanstöße im öffentlichen Raum darstellen. Ganz konkret wird an Menschen erinnert, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden und zuvor in den Häusern wohnten, an denen die Passantinnen gerade vorbeigehen. Unumstritten ist das Projekt Stolpersteine allerdings keineswegs. Kritikerinnen geben zu bedenken, dass durch das Einlassen der Steine im Boden das Gedenken wiederum mit Füßen getreten werde. Herr Marian Offmann ist im Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde München Oberbayern und Stadtrat der CSU-Fraktion in München. Wir fragten Herrn Offmann, warum die Stadt München das Projekt Stolpersteine ablehnt und welche Kritik die israelitische Kultusgemeinde hat.
Es gibt also eine Vielzahl von Erinnerungsarbeiten, Erinnerungsmöglichkeiten in München. Und deshalb ist man in München der Meinung, dass es keiner zusätzlichen Methoden der Erinnerungsarbeit bedarf, wie beispielsweise der Stolpersteine. Wobei meine persönliche Meinung ist, dass sie ein ungeeignetes Mittel der Erinnerungsarbeit sind. Allein die Vorstellung, dass die Neonazis den Schmutz ihrer Springerstiefel auf diesen Tafeln abwischen könnten, das ist für mich einfach eine Vorstellung, die völlig inakzeptabel ist. Es ist auch letztendlich irgendwo erniedrigend, wenn am Boden, im schmutzigsten Ort sozusagen, diese Stolpersteine eingelassen sind. Es ist auch vom jüdischen Glauben her nicht das richtige Ritual der Erinnerung.
Oktober 2004. Einmal mehr war die politische Situation in Israel und den palästinensischen Gebieten Thema von Tacheles. Dror Etkes, Mitbegründer von Tacheles und Mitarbeiter der israelischen Friedensorganisation Peace Now in Jerusalem, beobachtet unter anderem die israelische Siedlungspolitik.
Der Anfang war eine Initiative von ein paar hundert israelischen Soldaten und Offizieren, die ihre formative Erlebnisse 1973 Krieg war. Und sie haben sich organisiert, ein paar Wochen nach dass der ägyptische Präsident Anwar Sadat das erste Mal deklariert hat, laut gesagt hat, dass er nach Jerusalem bereit zu kommen ist. Um zu verhandeln mit der israelischen Regierung, mit neu gewählter israelischer Regierung damals, Chefregierung Begin, Menachem Begin. Und die Reaktion war, wir fordern von der israelischen Regierung ernst, dieses Angebot zu nehmen, weil wir glauben, dass die einzige mögliche und richtige Lösung der israelisch-arabische Konflikt soll sein, dass Israel Territorien besetzte Gebieten geben soll und die Ägypter oder die arabische Welt soll seine Beziehung mit Israel normalisieren. Das war der Anfang. Und eigentlich nach 1981, 82, als Israel und Ägypten offiziell Frieden unterschrieben haben, bis now beschäftigt sich vor allem mit der palästinensischen Frage und probiert, die israelische Bevölkerung bekannt zu machen, dass die einzige mögliche Lösung zwischen, also für den Konflikt zwischen Israel und Palästina oder Israelis und Palästinenser in diesem Land, ist, dass Israel Westbank und Gazastreife als palästinensische Stadt anerkennt.
So Dror Etkes. Er ist Mitarbeiter bei Peace Now und dort zuständig für die Beobachtung der Siedlungen.
Mein Job ist, die Information arm von Peace Now zu sein. Also ich bin derjenige, der die Bauaktivität in Westbank und Gazastreifen beobachtet und ich gebe jede paar Monate einen Report aus über was entwickelt wurde, was gebaut wurde und ich glaube, das ist die Haupt, vielleicht die einzige vielleicht Quelle für harte Daten, die direkt mit der israelischen Siedlungspolitik zu tun hat.
Juli 2005. Ebenfalls mit dem Hörfunkpreis ausgezeichnet wurde der Beitrag über den Stadtrundgang zum Thema jüdische Geschichte und Frauengeschichte in Nürnberg. Dieser Beitrag wurde in der Reihe »Frauen in der Geschichte und heute – Jüdische Frauen in Deutschland – Frauen in Israel und Palästina« produziert.
Oft sind sie klein und unauffällig. Die Hinweise auf die jüdische Geschichte in Nürnberger Kirchen beispielsweise, besser gesagt, die Hinweise auf christlichen Antisemitismus. An manchen Orten finden sich jedoch keinerlei Spuren auf die Existenz jüdischen Lebens in der Stadt. Da heißt es dann, genauer graben in alten Quellen. und vielfach lassen sich historische Ereignisse nur noch über die antijudaistischen Darstellungen erschließen. Noch schwieriger erweist sich das Unterfangen, Hinweise auf die Geschichte jüdischer Frauen zu finden. Manche Information lässt sich jedoch auf historischen Darstellungen, zum Beispiel auf Buchillustrationen oder in der zweiten Nürnberger Haggada einer jüdischen Chronik finden. Und auch alte jüdische Grabsteine lassen Rückschlüsse auf das Alltagsleben jüdischer Frauen in der Nürnberger Geschichte zu. Die Redakteurinnen von Tacheles machten sich mit der Historikerin Nadja Benewitz auf den Weg. Zu Nürnberger Kirchen, Straßen und Plätzen, um mehr zu erfahren über die Geschichte jüdischen Leben in Nürnbergs, insbesondere die der jüdischen Frauen. Unser Stadtrundgang startet am Hauptmarkt vor der Frauenkirche.
Erst ab 1250 ließen sich Jüdinnen und Juden auf dem Gebiet des heutigen Hauptmarktes nieder. Laut aktuellem Forschungsstand erfolgte diese Ansiedlung, nachdem das dort zuvor sumpfige Gebiet aufgeschüttet und trockengelegt worden war. Eine jüdische Gemeinde in Nürnberg wird dann im Jahr 1296 fassbar.
Und wir wissen dieses Jahr genau 1296, weil nämlich in diesem Jahr eine Stiftung gemacht wird, eine Frauenschule wird errichtet, und zwar an der Nordseite der schon bestehenden Männerschule. Und diese Männerschule und Frauenschule befand sich dort, wo heute eben eine christliche Kirche steht, die Frauenkirche am Hauptmarkt.
Schon kurz nach der Konstituierung einer jüdischen Gemeinde, bereits 2 Jahre später, 1298, kommt es zum sogenannten Rindfleischpogrom.
Antijüdische Legenden sind schon seit dem 12. Jahrhundert unterwegs und zugange, zum Beispiel über angeblichen rituellen Kindsmord oder über angebliche Hostienschändung durch jüdische Gemeinden. Und auch für dieses Pogrom von 1298 diente also eine Anschuldigung auf Hostienschändung der Verfolgung, der allein in Nürnberg 628 Menschen zum Opfer gefallen sind, also 628 Menschen jüdischen Glaubens. Und man nannte dieses Pogrom das sogenannte Rindfleischpogrom, hat nichts mit Rindfleisch zu tun, sondern derjenige, der das Ganze entfacht hat und auch angeführt hat, war ein verarmter Adliger, der den Namen Rindfleisch getragen hat. November 2006. Leider war auch immer öfter der Tod von Zeitzeuginnen der Anlass einer Tacheles-Sendung. Am 28. Oktober 2006 starb Peter Gingold. Er war antifaschistischer Widerstandskämpfer, Kommunist, Zeitzeuge und häufiger Interviewpartner von Tacheles und Radio Z. Peter Gingold ist tot. Damit verliert die Welt einen Kämpfer, der Zeit seines Lebens gegen Faschismus und Krieg, gegen Antisemitismus, Kapitalismus und Ungerechtigkeit protestierte. Am Samstag, den 28. Oktober 2006, starb Peter Gingold im Alter von 90 Jahren nach längerer Krankheit. Er wird in Paris im Familiengrab neben seiner Frau Etty beigesetzt. Peter Gingold ist vielen als Zeitzeuge, als unermüdlicher Redner auf Demonstrationen und Protestveranstaltungen, als Interviewpartner bekannt. Bis zuletzt ließ Peter Gingold keine Gelegenheit aus, Zeugnis abzulegen. Unermüdlich engagierte sich Peter Gingold auch für die Auflösung der IG Farben-Nachfolgeorganisation und für Entschädigungszahlungen für die ehemaligen Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen. Im Jahr 2000 trafen wir Peter Gingold beim Protest in Frankfurt und dokumentierten Ausschnitte aus seiner Rede.
Gegen den unerhörten, zum Himmel schreienden Skandal, und ihr seid alle hierher gekommen, um zu manifestieren, dass nach einem halben Jahrhundert dieser Mordkonzern sich noch weiterhin abwickelt, wie viel Blut an ihren Aktien klebt. Nun ist es an uns, es zu übernehmen. An uns ist immer wieder
ins öffentliche Gedächtnis zu bringen. Nun erst recht werden wir stets da sein und dafür sorgen, dass es jeder weiß. Auschwitz ist IG Auschwitz. Die Mordfabrik gehörte zu IG Farben. Diese abscheulich zum Himmel schreiende Schande im Umgang mit den ehemaligen Zwangsarbeitern.
Natürlich waren auch Buch- und Filmbesprechungen, CD-Rezensionen und Interviews mit KünstlerInnen bei Tacheles zu hören. Deshalb zum Schluss noch ein Ausschnitt aus einer Sendung über die israelische Schriftstellerin Lissi Doron und ihre Romane.
Unsere heutige Sendung ist einer israelischen Schriftstellerin gewidmet, der israelischen Schriftstellerin Lissi Doron, deren Bücher teilweise auch schon ins Deutsche übersetzt worden sind. Ruhige Zeiten von Lissi Doron ist ein Requiem, gewidmet den Menschen, an die sich niemand mehr erinnern wird. Damit schafft die israelische Schriftstellerin ein Werk, das eben gerade doch jene Erinnerungsarbeit leistet, an die Überlebenden der Shoah. Die Tacheles-Redaktion hatte im Rahmen der Lesereise von Lissi Doron und ihrer Veranstaltung im Jüdischen Museum Franken in Fürth die Gelegenheit, mit der Autorin zu sprechen. Und beginnen wollen wir unser heutiges Porträt der Schriftstellerin Lissi Doron mit einem Interview, das Michaela Betz geführt hat.
Die israelische Schriftstellerin Lissi Doron beschreibt mit einer klaren Sprache auch noch die verborgensten Schichten der Innenwelt ihrer Protagonisten und Protagonistinnen. Zwei ihrer bisher vier Werke setzen sich mit der Geschichte und dem Alltag der Shoah-Überlebenden in Israel auseinander. Diese Bücher, Warum bist du nicht vor dem Krieg gekommen und Ruhige Zeiten, sind inzwischen auch auf Deutsch erschienen. Lissi Dorons literarisches Schaffen ist eng mit ihrer eigenen Geschichte verbunden. Sie wird 1953 in Tel Aviv geboren, ist Tochter einer alleinerziehenden Mutter, die zu denen von dort gehört, also eine Überlebende der Shoah ist. Ihre Mutter Helena Doron ist Lissi Dorons ganze Familie und ihr familiärer Hintergrund ist stark von der Shoah geprägt. In ihrer Kindheit und Jugend war der nationalsozialistische Völkermord allerdings kein Thema, sondern vor allem eine Leerstelle. Eine offensive Auseinandersetzung findet erst statt, als Lissi Doron bereits erwachsen ist und selbst von ihrer Tochter befragt wird.
Es begann damit, dass meine Tochter für ein Schulprojekt Informationen über ihre Herkunft, über meine Eltern und auch über meine Kindheit haben wollte. Und ich konnte ihr nichts erzählen, weil ich in einem tiefen Schweigen aufgewachsen bin. Niemand sprach über die Vergangenheit, niemand sprach über den Holocaust und ich stellte keine Fragen. Aber als meine Tochter begann, Fragen zu stellen, musste ich ihr ja antworten. Zuerst wusste ich gar nicht, was ich ihr hätte erzählen können. Und deshalb begann ich, meine Kindheitserinnerungen niederzuschreiben. Ich dachte nie, dass ich einmal Schriftstellerin werden würde. Aber dies war der Entwurf für mein erstes Buch, obwohl ich, während ich schrieb, nicht daran dachte, dass sich meine Erinnerungen in ein Buch verwandeln würden.
I didn't thought when I wrote those memories that they will be transformed into a book.
Warum bist du nicht vor dem Krieg gekommen, ist das erste Werk von Lissi Doron, 1998 auf Hebräisch erschienen. Es ist ein Buch voller Trauer, aber trotzdem auch witzig geschrieben. Inzwischen gehört der Roman zu den für die israelischen Schulen empfohlenen Lektürekanon. Die israelische Tageszeitung Maariv schreibt dazu: Es gibt nur sehr wenige Bücher, die von der zweiten Generation geschrieben wurden, den Söhnen und Töchtern der Shoah-Überlebenden. Warum bist du nicht vor dem Krieg gekommen, ist das Beste von allen. Doch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wird Lissy Dorons Buch nahezu als Skandal aufgenommen.
Ich muss sagen, es war ein schockierendes Buch. Als das Buch erschien, waren alle der Meinung, dass es politisch nicht korrekt sei, die Geschichte von Holocaust-Überlebenden zu erzählen. Und niemand in Israel war mutig genug oder es gab andere Hindernisse, die ihnen die Möglichkeit nahmen, Geschichten aus dem Holocaust zu erzählen. Ich denke, mein Buch hat eine Diskussion eröffnet und eine Möglichkeit gezeigt, wie die Geschichten der Juden im Zweiten Weltkrieg erinnert werden kann. Und erst dann begannen Kinder, ihre Großeltern und ihre Eltern zu fragen, was ihnen im Holocaust widerfahren ist. Es begann so etwas wie ein Prozess. Lehrer besprachen mein Buch mit ihren Schülern in den Highschools quasi als Anstoß und Legitimation, Vater und Mutter und die Großeltern über den Holocaust zu befragen. Ich denke, das ist das Wichtigste. Und ich bin sehr glücklich, dass ich meinen Beitrag dazu liefern konnte, dass damit begonnen wurde, diese Traumata in unserer Gesellschaft zu thematisieren.
Und schließlich ganz zum Schluss Tacheles im Juni 2008.
Israel, ein Staat sucht sich selber, so lautet der Titel eines Buches, das kürzlich erschienen ist. Autor ist der Journalist Igal Avidan, der als freier Berichterstatter für verschiedene israelische und deutsche Medien arbeitet. Anlässlich einer Buchvorstellung im Jüdischen Museum in Fürth hatten wir Gelegenheit, Igal Avidan zu sprechen. Das Buch zeichnet anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Staates Israel eine kritische Bestandsaufnahme. Zu Wort kommen höchst unterschiedliche Israelis und beschreiben ihre Ängste und Hoffnungen. So skizziert Avidan eine publizistische Roadmap für Israel.
60 Jahre Israel. Ihr Buch trägt eben diesen Titel »Ein Staat sucht sich selbst«. Offenbar ist dieser Findungsprozess Israels also noch im Gange.
Ja, Israel ist nach 60 Jahren immer noch ein Staat im Entstehen. Weder die Grenzen Israels noch das Staatsvolk Israels sind definiert und klar. Und das sind so die beiden Pfeiler dieses Buches. Die Suche nach den Grenzen, die international anerkannt sind, die auch Frieden für Israel und für die Palästinenser bringen kann. Und die Frage nach der Definition Israels als jüdische und demokratische Stadt, was bedeutet das zum Beispiel für die große arabische Minderheit in Israel?
Sie stellen in Ihrem Buch die Geschichten und Schicksale ganz unterschiedlicher Menschen vor und zeichnen damit ja auch die zentralen Konfliktlinien innerhalb der israelischen Gesellschaft nach. Können Sie diese Bevölkerungsgruppen beschreiben und darstellen, was diese Unterschiedlichkeiten bedeuten?
Also zum einen ist es die große Gruppe der arabischen Israelis, die etwa 20% der Bevölkerung ausmachen. Und die einerseits Israelis sein wollen, andererseits sie werden als Bürger zweiter Klasse behandelt. Das führt wiederum in einzelnen Fällen zu einer Identifizierung mit den Palästinensern und auch zu einigen Fällen, wo die Menschen gegen den Staat Israel und gegen die israelischen Bürger auch mit Gewalt vorgegangen waren. Dann gibt es auch die große, zumindest politisch große und bedeutende Gruppe der ultraorthodoxen Juden, denn die haben sehr viel Macht im politischen System Israels und sie zum Beispiel verbieten, dass es in Israel Standesämter gibt, sodass alle Eheschließungen müssen von den Rabbinern genehmigt werden unter Juden und Juden können also nicht Juden in Israel nicht heiraten. Dann gibt es noch die kleinen Probleme der russischen Einwanderer. Ich zeichne auch diejenigen, die nicht integriert wurden und die dann sehr aggressiv gegen das System und gegen den Staat vorgehen. Und schließlich, ich schildere auch das Problem und die vielen Probleme der Überlebenden des Holocaust. Etwa 250.000 Menschen, von denen etwa 80.000 in Armut und Einsamkeit leben. Und ich versuche auch zu zeigen, warum das so ist und was machen diese Menschen beziehungsweise was machen in den letzten 2 Jahren andere Israelis, um ihnen zu helfen.
Sie skizzieren in Ihrem Buch die Lebensentwürfe, die Träume, den Alltag von ganz konkreten Menschen. Sie haben also kein Theoriebuch geschrieben. Worin liegen denn die Chancen dieser personellen Darstellung?
Also ich denke, ich wollte zeigen, dass Israel ein komplexes Land ist, wo sehr viele Menschen mit unterschiedlichen Schicksalen leben. Deswegen habe ich über 80 Israelis interviewt, rechts und links, Frauen und Männer, Juden und Araber, orthodoxe und säkulare Juden, Alteingesessene und Neueinwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion und einige Überlebende des Holocaust. Ich wollte einfach zeigen, dass Israel nicht nur ein Konfliktland ist, wie das hier in den Medien dargestellt wird, sondern dass dort ganz normale Menschen leben, die auch sehr spannende Geschichten haben und die etwas im Kleinen bewirken zum Positiven. Es sind sehr viele Menschen, die für mich selbst eine Inspiration waren, wenn man sie interviewt hat. Und trotz aller Schwierigkeiten machen sie einiges und bewegen das Land nach vorne zu einer demokratischeren Israel und zu einem friedlicheren Israel zusammen mit den Palästinensern.
Ja, das führt mich jetzt auch zu meiner nächsten Frage. Die 60-jährige Geschichte Israels ist von massiven Konflikten, auch von Kriegen gekennzeichnet. Auf der anderen Seite hat Israel große Entwicklungen gemacht, hat bisher erfolgreich seine Existenz sichergestellt und ist die einzige Demokratie in der Region. Was ist Ihre Einschätzung zu diesen höchst unterschiedlichen Polen, die zur israelischen Geschichte und zur aktuellen Situation gehören? Hören, ist da eher Pessimismus, ist da Optimismus angesagt?
Also ich bin eher vorsichtig mit solchen Definitionen. Es ist schwer, die Zukunft vorauszusagen. Man sieht sowohl negative Tendenzen von zunehmender Radikalisierung, von mehr Gewaltbereitschaft, von auch die Rabbiner werden immer orthodoxer und immer strenger. Andererseits gibt es immer ein Gegenphänomen, so dass die Zivilgesellschaft sehr stark ist und die Justiz und die Polizei, wir sehen auch in den letzten Zeit, wie auch ohne zu viel Respekt vor den Staatspräsidenten, vor dem Premierminister, die Polizei ermittelt, die Justiz ermittelt und Israel ist immer noch eine Demokratie und kann auch stolz darauf sein, dass Politiker, die korrupt sind, beziehungsweise die das Gesetz gebrochen haben, bestraft werden, beziehungsweise sie müssen ihr Amt verlassen. Das ist eine positive Tendenz. Ich hoffe, dass die Politiker besser werden, sodass die Justiz nicht immer wieder zeigen muss, wie demokratisch Israel ist.
Das war ein Rückblick auf die letzten 8 Jahre Tacheles und damit auch unsere letzte Tacheles-Sendung. Wir verabschieden uns bei unseren Hörerinnen und Hörern und sagen Tschüss.